kann jetzt hier einsam sein oder allein sein, das sind für mich auch zwei unterschiedliche Dinge. Ich rede eigentlich ganz viel dann darüber einfach. Ich habe so meine Personen, mit denen ich mich am liebsten wohlfühle und mit denen kann ich darüber dann am besten reden. Oder tatsächlich schreibe ich auch einfach dann Tagebuch und schreibe das dann auf. Das hilft mir dann auch immer ganz gut dabei, darüber zu reflektieren und was ich dann an meinem Verhalten ändern kann.
Haben Sie schon mal anderen Leuten helfen müssen, sich gekümmert? Also manchmal sind es ja die Großeltern, die eigenen, gerade wenn vielleicht auch nur ein Großvater, eine Großmutter da ist, dass Sie gesagt haben, ich kümmere mich um Menschen, die sich so ganz, ganz einsam fühlen.
Na klar, ich habe das bei meiner Oma, die wohnt alleine seit ein paar Jahren jetzt schon. Und ich habe sie tatsächlich letzte Woche besucht, die wusste gar nicht, dass ich komme. Ich habe sie angerufen, war so, ja Oma, was sind so deine Pläne? Ich war gerade in der Nähe und dann habe ich gesehen, dass sie so einen Mittagsschlaf gemacht hat. Habe gegen ihr Fenster geklopft, kam dann mit Blumen an, Obst und Gemüse und dann haben wir geschnackt, bisschen Tee getrunken und dann war wieder alles gut. Ja.
Soweit eine Straßenumfrage zum Thema Einsamkeit. Und genau darüber gibt es morgen im Haus Dacheröden eine Veranstaltung. Und gleich rede ich mit Juliane Güttler, der Geschäftsführerin vom Haus Dacheröden, die mitverantwortlich ist für diese Veranstaltung. Sehr, dass sie heute den Weg ins Studio gefunden hat. Juliane Güttler, die Geschäftsführerin vom Haus Dacheröden. Hallo.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Morgen Abend gibt es einen politischen Salon zum Thema Einsamkeit, die neue Volkskrankheit, Fragezeichen. Als ich den Titel gehört habe, habe ich gedacht, das klingt irgendwie gar nicht so nach politischen Salon, aber wahrscheinlich ist inzwischen alles politisch.
Dieser Titel politischer Salon ist in dem Fall vielleicht wirklich ein bisschen irreführend. Also das Ziel dieser Veranstaltungsreihe ist eigentlich primär, über Themen zu sprechen, die die Menschen bewegt. Ne? Ob das jetzt ein sehr politisches Thema wie Israel und Palästina ist, was wir im letzten Salon ja hatten, oder ob das eben der Punkt Einsamkeit ist. Ne? Und dass diese Veranstaltungsreihe wird getragen eben von uns, also dem Erfurter Herbstlese e.V., dem Katholischen Forum und dem MDR Thüringen. Und da schauen wir natürlich immer auch ja möglichst divers, welche Themen könnte man da auswählen. Ne? Also sowas wie Energiewende, das ist ja theoretisch ganz naheliegend, aber Einsamkeit ist eben natürlich auch ein Thema, was die Leute einfach sehr umtreibt. Ne?
Da kannst du ja ein bisschen so uns mit reinblicken lassen, so ins Nähkästchen, weil ihr selber dann wahrscheinlich auch zusammensitzt und überlegt, was können wir mal als Thema machen, und da muss ja irgendwann aufgeploppt sein, lasst uns doch mal was zum Thema Einsamkeit machen, kannst du es mal erzählen? Also weil das ist ja wirklich, auch wenn ich jetzt so Leute spreche, man kriegt mit, das ist ein größeres Thema und wird auch nicht kleiner werden so schnell.
Ja. Also da muss man natürlich sagen, in unserer Programmplanung, das hat natürlich auch viel mit den Verlagen zu tun. Ne? Also wir gehen natürlich auf die Buchmessen und schauen so, was sind da die Verlagsprogramme, was kommt da neu raus, oder ja, ne, wir lesen natürlich auch viel Zeitung. Es ist jetzt nicht so, dass wir nur unser eigenes Süppchen irgendwie kochen, sondern wir gucken natürlich immer so, was ist im Weltgeschehen los oder was ist auch gerade in der Stadt irgendwie los. Ne? Und bei dem Thema speziell kam das, glaube ich, durch das Buch von Janusz Schobin, was Monika Rettig gesehen hat und wo sie sich wahrscheinlich eingelesen hat und dieses Thema dann speziell vorgeschlagen hat. Und da war das schon so, dass im ersten Moment bei den Kooperationspartnern und auch mir, muss ich ehrlich sagen, erstmal so, okay, ja, könnte ein interessantes Thema sein. Und je länger wir uns eigentlich damit befasst haben, desto mehr haben wir festgestellt, ja, das ist ein Thema, worüber wir reden sollten. Ne? Und deswegen haben wir ja auch so ein recht diverses Publikum eigentlich eingeladen. Publikum sage ich schon, recht diverses Podium.
Aber das Publikum wird bestimmt auch sehr unterschiedlich sein.
Das Publikum wird auch sehr divers sein, hoffentlich. Also, weil gerade das Thema Einsamkeit, wenn wir uns so ein Thema überlegen, dann schauen wir natürlich auch, okay, also ein gutes Thema ist natürlich immer gut und schön, aber man muss natürlich auch Menschen haben, die bereit sind, darüber reden zu wollen. Ne? So, und wen lädt man da jetzt ein? Und da überlegen wir natürlich ganz genau, wen könnte man jetzt einladen? Wer kann da auch dezidiert zu einem Thema was sagen? Wer kann vielleicht aus eigener Perspektive was sagen? Wer kann vielleicht auch eine wissenschaftliche Perspektive irgendwie einbringen? Und wenn man sich dann so mit dem Thema befasst, merkt man relativ schnell, dass das nicht nur eine Bevölkerungsschicht irgendwie betrifft, ne? Also was wir jetzt auch im Gespräch hatten vorher, was total naheliegend ist, Einsamkeit bei älteren Menschen, aber auch bei jungen Leuten kommt Einsamkeit total häufig vor, ne? Gerade durch die sozialen Medien. Man denkt vermeintlich, man ist total vernetzt, aber das geht, also das ist gar nicht unbedingt so, ne? Oder auch gerade in der Corona-Pandemie, wie viele Leute waren da einsam? Also man merkt da recht schnell, wir mussten da auch irgendwie gucken, dass wir uns mit dem Podium auch gar nicht so, wie soll ich sagen, dass das zu sehr ausufernd auch wird, dass man jetzt zu viele Perspektiven betrachtet, weil man muss dann natürlich immer noch überlegen, man hat 1,5 Stunden Veranstaltungszeit, ne? Und man möchte ja auch mit dem Publikum ins Gespräch kommen. Also es soll jetzt nicht nur ein Podiumstalk sein, weil das ist auch bei dieser Reihe sehr wichtig für uns. Wir wollen mit dem Publikum ins Gespräch kommen. Also es läuft jemand rum mit dem Mikrofon in der Hand und die Leute können wirklich Fragen stellen, ne? Und da kann das natürlich, also wir hatten auch schon Salons, wo man wirklich dann irgendwann abbrechen musste, weil einfach zu viele Publikumsfragen da waren. Und das kann man dann natürlich auch nicht überreizen. Wir können keine 3 Stunden irgendwie ein Thema besprechen, das ist natürlich klar. Aber man muss natürlich schauen, dass irgendwie auch alle die Möglichkeit haben, zu Wort zu kommen. Also man merkt schon, es ist ein recht, ist ein spannendes Thema.
Vielleicht auch mal gedanklich zu der Veranstaltung, weil ihr auch das erste Mal so versucht, so ein bisschen interaktiver vorzugehen. Also ja, da auch ein bisschen was Neues auszuprobieren. Kannst du vielleicht auch nochmal 2, 3 Worte dazu sagen?
Genau, also wir wollen eigentlich zum ersten Mal, ich hoffe, das funktioniert auch, wollen wir ein interaktives Tool einbinden, womit man direkt am Anfang das Publikum, wo man im Prinzip gleich eine Einstiegsfrage stellen kann, um einfach mal zu gucken, wie ist das im Publikum verteilt, ne? Also jetzt mal ganz banal, man würde zum Beispiel fragen, wer trinkt morgens Kaffee oder Tee zum Beispiel, ne? Einfach mal so als Einstiegsfrage, weil es ist ja häufig so, man redet irgendwie vermeintlich über ein Thema, aber man könnte ja auch einfach das Publikum fragen, sitzen ja nicht umsonst 100 Leute da. Und man hat über dieses interaktive Tool, hat man auch die Möglichkeit, anonym eine Frage zu stellen, weil ich könnte mir gerade auch bei dem Thema Einsamkeit vorstellen, dass da jetzt vielleicht nicht jeder sich meldet und in ein Mikrofon reinsprechen möchte. Finde ich total verständlich, deswegen bieten wir so diese anonyme Fragemöglichkeit. Schauen wir mal, ob das gut funktioniert und ob das auch genutzt wird.
Vielen Dank, Juliane Güttler, für das Gespräch.
Sehr gerne, schön, dass ich da war.
Und die Veranstaltung findet am morgigen Dienstagabend statt um 19.30 Uhr im Haus Dacheröden. Nachgefragt der politische Salon Einsamkeit, die neue Volkskrankheit.
A smile, but her eyes have lost their shine. A heavy pain lived in her heart too long, but the past is fading in her mind. Suddenly she has conquered her soul. Now she knows her life isn't over yet. She waits no more, 'cause she knows that an old man young life is dead and fell by some propelled by 12 flat feet, and we're controlled by the hand of a fool. 5 lives someone there remain, waiting in vain. Changed to a memory now, and that's alright, 'cause he ran the old Navi tree at 60 miles an hour and didn't survive, 'cause he didn't care. Wait, wait. Thank you.
Ich mag den Song sehr. Waiting in Wayne von Green Hill, eine Band aus Erfurt, die es zwischen 1990 und 99 gab. Und diesen Song haben sie auch bei einem ihrer ersten öffentlichen Auftritte in Erfurt 1991 gespielt, beim Szene Festival auf dem Erfurter Petersberg. Dieses Festival, da sind damals mehrere tausend Menschen hingegangen, wurde auch unter anderem von Radio Frei mitorganisiert. Und Green Hill hat jetzt eine einmalige Reunion, Wiedervereinigung, und die kann man in knapp 3 Wochen erleben, und zwar in der Erfurter Zentralheize. Am Samstag, den 22. November, sind sie dort zu Gast. Ab 19 Uhr ist Einlass, 20 Uhr geht's los. Sie sind der Headliner. Wir werden gleich über ein anderes Thema reden, was mich jetzt gar nicht mehr so sehr beschäftigt, weil da bin ich raus vom Alter her. Künstliche Intelligenz, wie halte ich es mit KI? Das ist hier auch bei Radio Frei ein Thema, aber natürlich auch bei jüngeren Menschen, nennen wir sie Studierende, unter anderem bei Caro vom Jugendforum. Sie hat jetzt angefangen mit ihrem Studium in Halle und hat sich mal Gedanken gemacht, wie ist es mit der KI im Studium? Darüber werden wir gleich sprechen, beziehungsweise das Thema werden wir gleich haben, denn Caro wird uns ihre Gedanken mitteilen. Vorher gibt's aber erstmal Musik vom Boss, also von Bruce Springsteen. Ein Spielfilm über den Boss. Bruce Springsteen, Deliver Me From Now, läuft ja aktuell in den Kinos. Noch im großen Kino, also im Cinestar in Erfurt, könnt ihr zum Beispiel heute Abend um 20.15 Uhr den Film anschauen, oder auch morgen Abend. Und Ende des Monats läuft der Film auch im Kinoclub. Es geht vor allen Dingen um die Entstehung des Akustikalbums Nebraska aus dem Jahr 1982. Und da hören wir jetzt einfach einen Song draus, der bestimmt auch im Film vorkommt. Losing It, Bruce Springsteen.
My name is Frank Davis, driver Dixie 109. I was out on Highway 17, just south of the Camden line. It was down there in the heart of Wilsonville where I met my fate. She was standing outside the bar, said she was waiting for a day. But I knew that that was just a lie, and I knew I was messing with a losing kind. Well, I knew what we were both doing, and I knew you can't win. But when the light turned green, I reached across the sea, popped the lock and she slid in. She said she liked Mexican music, she knew a place if I had the time. Well, we had a few drinks and we danced a while. I pulled her close, she didn't mind. Then what I knew kinda slipped my mind, and I couldn't resist her misses with a losing kind. Well, we drove around in my Buick, getting drunk and having fun. Well, we ended up at the Space Western out on Highway 101. Was around 3 a.m. we went out to this empty little roadside bar. It was there the cashier register was open. It was there I hit that guy too hard. But I knew when I hit him for the second time, it won a taxi. The other one, they're the losing kind. I
Well, I grabbed her hand to get out of there, and I felt like I was gonna be sick. And half hour later, the sleet started coming down, and that highway got pretty slick. I seen some lights in my rearview mirror. I guess I panicked and I gave her a gun. Well, then I wrapped us around a telephone pole. South on Highway 101. Well, she just stumbled out onto the bank and sat down in a pile. Well, I kicked out the driver's side window. But, buddy, when I got out, well, all I had to greet me was a highway patrolman's 45. He looked at the wreck and then he said, son, you're lucky to be alive. Well, sir, I'll think that one over if you don't mind. Now luck ain't much good to you when it's the losing kind.
So mag ich Musik. Ich sehe ein Lagerfeuer vor mir flackern und jemand mit der Gitarre diesen Song bestenfalls spielen. Bruce Springsteen war das mit Losing It. Und immerhin sehe ich zwei Hörer, die diesen Song sich anhören mussten, ob sie wollten oder nicht. Denn im benachbarten Raum sehe ich Kollegen Steffen und Kollegin Marie. Marie übrigens dann morgen hier an dieser Stelle dann nicht nur zu Gast, sondern Moderatorin. Denn sie wird dann das Dienstags unterdessen moderieren. Wir haben ja alle mal kleiner angefangen. Erst im Kindergarten, dann in der Schule, dann im Studium. So schaut der Lebenslauf aus. Irgendwann Beruf und so weiter und so weiter. Wir haben ja viele jüngere Menschen auch hier bei Radio Frei, das Jugendforum. Das sind Menschen, ja, unter 18, manchmal auch knapp über 18. Und zum Jugendforum gehört auch Caro, die jetzt Erfurt verlassen hat, für ihr Studium nach Halle gegangen ist und die sich mit dem Thema KI, künstliche Intelligenz, dort im Studium auch auseinandersetzen muss. Und ihre Gedanken zum Thema KI im Studium hören wir jetzt.
Radio Frei. 96,2.
Man muss geistig flexibel bleiben, gerade in meinem Alter.
Hey Gemini, wie beurteilst du eigentlich die Nutzung von KI im Studium?
Ich denke, die Nutzung künstlicher Intelligenz im Studium ist eine große Chance für mehr Effizienz und personalisiertes Lernen, da sie etwa bei Recherche und der Zusammenfassung komplexer Inhalte hilft und eine wichtige Zukunftskompetenz darstellt. Gleichzeitig birgt sie das Risiko eines Kompetenzverlustes und erfordert einen sehr verantwortungsvollen, transparenten Umgang. Eine kritische Überprüfung der KI-Ergebnisse ist aufgrund möglicher Fehler und unzuverlässiger Quellen unerlässlich, um die akademische Integrität zu wahren und Täuschungen zu vermeiden. Entscheidend ist, KI als Werkzeug zu sehen, das die eigene Denkleistung ergänzt, nicht ersetzt.
Und was ist mit dir, ChatGPT? Immerhin bist du die meistgenutzte KI von Studentinnen.
Künstliche Intelligenz ist im Studium ein hilfreiches Werkzeug, wenn sie bewusst und verantwortungsvoll eingesetzt wird. Sie kann beim Recherchieren, Verstehen komplexer Themen und Strukturieren von Arbeiten unterstützen, sollte aber niemals das eigene Denken oder Lernen ersetzen. Der kluge Umgang mit KI fördert echte Eigenleistung.
In letzter Zeit wurden mir vermehrt unterschiedlichste KI-Tools auf Plattformen wie Instagram oder TikTok empfohlen. Die InfluencerInnen versprechen so einen einfachen Weg durchs Studium, mit guten Noten und viel gesparter Zeit, die ich für andere Sachen verwenden kann. Und was die künstlichen Intelligenzen können, ist dabei total unterschiedlich. Der Kanal Lenas Logik empfiehlt mir zum Beispiel, Studyflash AI zu nutzen, um aus meinen Aufzeichnungen von der Uni Karteikarten zu erstellen, damit ich einfacher lernen kann. Papier und Zeit spare ich damit gleich mit. Oder Dende AI, die mir aus meinen Unterlagen gleich noch das passende Quiz erstellt, damit ich interaktiv lernen kann. ChatPDF geht sogar noch einen Schritt weiter und fasst die Unterlagen nicht nur kompakt zusammen, sondern ich kann noch Fragen an sie stellen, die mir anhand der Dokumente, die ich eingesendet habe, beantwortet werden. Diese Kategorie von Tools macht das Lernen für Klausuren, Tests oder ähnliches deutlich leichter. Da stimme ich Gemini und ChatGPT vom Anfang zu. Wer lernt schon gerne? Und wenn die KI mir da unter die Arme greifen kann, bin ich mehr als dankbar. Dort hört die Unterstützung allerdings nicht auf. KIs wie Neuroflash oder DeepRevide, welche vom Kanal Clevertronic empfohlen wird, können auch bei ganz anderen Sachen helfen. Neuroflash kann nämlich deine Texte umschreiben, wenn der Dozierende sich doch nochmal umentscheidet und in der Arbeit nicht mehr gegendert werden darf. Und auch wenn du versehentlich die falsche Zeitform verwendet hast, kann Neuroflash die Zeitform einfach ändern. DeepRevide hingegen gibt dir Verbesserungsvorschläge für deine Grammatik. So schlägt es mir gerade vor, dass ich doch den letzten Satz wie folgt hätte verbessern können. DeepRevide gibt dir dagegen Verbesserungsvorschläge für deine Grammatik. Hier beginnt die Frage, wann geht die Unterstützung zu weit? StudyFlash oder ChatPDF helfen beim Lernen. Was man mit ihnen macht, bleibt im privaten Raum. Denn kein Professor will jemals deine Lernzettel sehen. Texte, die du für die Uni schreibst, hingegen schon. Damit ist die KI in etwas Offiziellem, wenn auch bei Hausaufgaben in etwas Unbedeutendem verwickelt. Was von anderen gelesen wird, ist dann nicht mehr komplett deine Arbeit. Diese Art der Unterstützung wirkt jedoch vergleichsweise unproblematisch, wenn man sich die Empfehlungen von Gamma oder SlideAI anhört. Diese Tools arbeiten nicht mehr unterstützend. Sie verbessern nicht die grammatikalischen Formulierungen oder gendern ein Wort im Nachhinein. Gamma und SlideAI können dir eigene PowerPoints erstellen. Das Empfehlungsbeispiel bei Gamma war ganz konkret, dass man doch die PowerPoint-Präsentation für die Bachelorarbeit damit erstellen könnte. Hier bewegt man sich in einem gefährlichen Bereich, denn das Erstellte ist kein Eigenwerk mehr. Die Verteidigung der Arbeit und damit die Präsentation ist zentraler Bestandteil der Abschlussnote der Bachelorarbeit und sollte nicht von einer KI übernommen werden. Das ist keine Unterstützung mehr. Gamma setzt recht am Ende der Bachelorarbeit mit dem Übernehmen der Aufgaben an. GoThesis beginnt schon am Anfang, denn sie übernimmt die Themenwahl, die Forschungsfrage und die erste Gliederung deiner Bachelorarbeit. Und bald wird auch noch die komplette Recherche übernommen werden durch sogenannte KI-Browser. KI-Browser sind eine neue Innovation auf dem Markt, aber alle großen Unternehmen in der Branche sind gerade an ihrer Entwicklung beteiligt und wollen ihren eigenen KI-Browser haben. Damit sind nicht Browser gemeint, bei denen es KI-Anwendungen gibt, wie beispielsweise bei Google, bei der der Inhalt zu einer Suchanfrage am Anfang zusammengefasst wird. Die KI-Browser sind ausschließlich auf KI ausgerichtet. Dabei wird der Browser nicht mehr wirklich von euch bedient, sondern nur durch eure Prompts gesteuert. Das System dahinter ist jedoch noch nicht ganz ausgereift und kann momentan nur vergleichsweise leichte Aufgaben übernehmen. KI, die Aufgaben autonom übernehmen, ohne das Eingreifen von Menschen, nennt man dann KI-Agenten. Ganz konkret lässt sich das an dem neu entwickelten Browser von Perplexity namens Comet feststellen. In dem Vorstellungsvideo wird zum Beispiel gezeigt, wie durch die Anfrage nach einer Sightseeing-Route durch London die KI auf Google Maps zugreift und eigene Wegpunkte erstellt, im Gegensatz zu zum Beispiel ChatGPT, die diese Route lediglich als Text beschreiben würde. Eine weitere vorgestellte Funktion, und das ist für Studenten durchaus interessant, ist, dass die KI auf alle geöffneten Webseiten zugreifen kann und sie nach Informationen zu einer Frage oder zu einem Thema durchgehen kann und dann zum Beispiel ein Google Docs damit beschreiben kann. Damit würde hier jegliche Recherche zu Hausarbeiten oder gar der Bachelorarbeit sich komplett erübrigen. Die KI könnte auf allen Webseiten nach passenden Zitaten oder Aussagen suchen, die zu deinem Thema passen und die Arbeit dann anhand der Informationen einfach schreiben. Man müsste keinen Finger mehr rühren, außer natürlich, um den Befehl zum Start zu geben. Vielleicht zum Glück ist die Technik des Browsers noch nicht so weit fortgeschritten und bis es dahin kommt, dauert es noch eine Weile. Aber Fakt ist, es wird kommen. Mit jedem Fortschritt auf dem Gebiet wird es gefährlicher, in der Verwendung, und damit ist nicht nur die wissenschaftliche Integrität gemeint. Auch Sicherheitsrisiken werden präsenter. Ein direktes Risiko werden zum Beispiel die sogenannten Prompt Injections. Prompt Injections kann man sich bildlich so vorstellen, es wäre auf einem weißen Word-Dokument in weißer Schrift ein Befehl geschrieben, wie zum Beispiel lösche alle Informationen, die auf diesem Dokument sind. Bei KI-Browsern wäre genau dieses Beispiel zwar nicht möglich, aber vorstellbar in anderer Form. Auf einem Bild steht so für Menschen nicht leserlich, dass sie jetzt ein bestimmtes Programm herunterladen sollen und der Agent führt diesen Befehl aus, vielleicht sogar ohne, dass der Mensch das eigentlich merkt. Und am Ende hat man einen Virus auf dem Computer. Warum ist das relevant für Studentinnen? Ganz einfach. Bei der Suche nach Unterstützung bei Arbeiten, die man nicht machen möchte, ist es leicht, unvorsichtig zu werden. Die Folgen dieser Unvorsichtigkeit sind aber fatal. Die KI-Browser in dieser fortgeschrittenen Form liegen aber fürs Erste in der Zukunft. Nicht jedoch die Textgenerierung über ChatGPT. Das Prinzip ist klar. Ich stelle eine Anforderung wie zum Beispiel, schreibe mir einen Beitrag über die Gefahren und Chancen von KI im Studentenleben. Und ChatGPT schreibt drauf los. Dass das bei wissenschaftlichen Arbeiten gegen die Integrität verstößt, ist spätestens nach den ganzen Vorträgen von Lehrkräften bereits in der Schule oder sogar an der Uni allen klar geworden. Dass aber nicht nur Lernende dazu angehalten sind, auf den Überkonsum von KI zu verzichten, sondern auch Lehrende, ist nicht vielen klar. Der Vortrag, der unter dem Titel Chatbots im Schulunterricht von Rainer Mühlhoff und Martin Henningsen beim 38C3 gehalten wurde, weist auch Lehrkräfte zur Vorsicht auf. Hier wurde sich das Phobis-Tool zur automatisierten Korrektur von Hausaufgaben und Prüfungsleistungen angeschaut. Mit dem Ergebnis, dass Bewertungen nahezu ausgewürfelt werden, gleiche Texte unterschiedliche Noten bekommen und dass nur die mit KI generierten Texte mit der Schulnote 1 bewertet werden. Damit schließt sich der Höllenkreis der KI-Tools. Wenn alles über KI von Studierenden gemacht wird und die Korrektur-KI der Lehrkräfte nur diese Texte gut bewertet, führt das dazu, dass am Ende kein Mensch mehr auf irgendeiner Seite sich noch Mühe geben muss, beziehungsweise wirklich den Stift anfassen muss. Was das zur Folge hat, überlasse ich gerne eurer Vorstellung. Fakt ist aber, dass man über diesen Punkt hinaus ist, an dem man KI verbieten kann. Die Anfangsbeispiele haben gezeigt, dass KI nützlich sein kann. Wichtiger ist es also, den guten Umgang mit ihnen zu lernen. Für Studierende wird das schon aktiv umgesetzt. So habe ich beispielsweise im Modul Einführung ins wissenschaftliche Arbeiten des Studiengangs Medien- und Kommunikationswissenschaften an der Martin-Luther-Universität Halle eine extra Vorlesung zu dem richtigen Umgang mit KI. Leider ist das aber eher die Ausnahme. Und gerade an Schulen hängen die Lehrkräfte noch mit der Lehrung des verantwortungsvollen Umgangs mit der KI zurück.
Soweit Caro und ihre Gedanken zum Thema künstliche Intelligenz im Studium. Gedanklich bleiben wir übrigens beim Thema Studium. Es wird gleich um BAföG gehen. Musik der 17 Hippies war das. Ihr hört weiterhin das Unterdessen an diesem Montag, 3. November. Für viele Studierende ist es immer noch die entscheidende Geldquelle während ihres Studiums, das BAföG-Geld. BAföG geregelt im, und dafür steht die Abkürzung, Bundesausbildungsförderungsgesetz aus dem Jahr 1971. Rund 600 Euro monatlich bekommen Studierende aktuell in Thüringen, aber auch anderswo. Das Problem sind aber die Bearbeitungszeiten, also die Zeit zwischen Einreichung eines Antrags und Bescheid. Im Bescheid erfährt dann der Studierende, ist es bewilligt, bekomme ich mein BAföG-Geld oder eben nicht. Aktuell kann es schon mal ein halbes Jahr dauern. Das waren vor wenigen Jahren nur 3 Monate. Grund, es gibt zu wenig Personal im zuständigen Studierendenwerk. Zuständig für all das ist dennoch der Bund. Trotzdem war es jetzt vergangene Woche im Landtag Thema, dass BAföG, ob man da nicht nachjustieren kann. Grund, die Linke hat einen entsprechenden Antrag eingereicht, den habe ich ja auch mal geöffnet, um mal zu schauen, was sie da eben alles fordern. Unter anderem eben genau die Tatsache, dass sich die Regierung in Form des Bundesrates, hat sie ja den Hebel, die Landesregierung den Hebel zur Bundesregierung, sich für bestimmte Sachen einsetzt. Unter 2. B steht zum Beispiel: Mit Blick auf die weiteren Ausbildungsbedarfe im Rahmen des bundesweiten Transformationsprozesses auf dem Arbeitsmarkt und das damit verbundene lebenslange Lernen sollten die Altersgrenzen abgeschafft werden, also dass auch Leute, die älter sind, trotzdem BAföG bekommen. Dann geht es darum in Punkt 3, dass Studierenden, 3b um ganz genau zu sein, Studierenden, die länger als 3 Monate auf den Bescheid ihres BAföG-Antrags warten, ein Notfalldarlehen ausgezahlt wird, bis der Antrag bearbeitet und beschieden ist. Die notwendigen Mehrausgaben sind dem Wissenschaftsministerium durch das Finanzministerium als überplanmäßige Ausgabe nach § 37 Absatz 1 der Thüringer Landeshaushaltsordnung zu gewähren. Das mal reingeschaut in den Antrag der Linken, der da gestellt wurde. Und das kann man auch schon mal sagen, er wurde dann schließlich abgelehnt. CDU, BSW und SPD, also die aktuelle Thüringer Landesregierung, hatten einen Alternativantrag eingereicht, der in der Formulierung sehr vage und unverbindlich blieb. Ich habe ihn auch mal aufgemacht. Hier heißt es, die Landesregierung wird gebeten, also die Fraktionen haben ja den Antrag gestellt, sich im Bundesrat für die zügige Umsetzung der im Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD auf Bundesebene vereinbarten Inhalte der BAföG-Novelle einzusetzen, insbesondere für eine schrittweise Anpassung des Grundbedarfs der Studierenden an das Grundsicherungsniveau. Eine Erhöhung des Grundbedarfs für Schülerinnen und Schüler in gleichem prozentualen Umfang, eine Erhöhung der Wohnkostenpauschale auf monatlich 440 Euro sowie eine konkrete und praxisnahe Ausgestaltung der vorgesehenen Verwaltungsvereinfachung. Das steht unter Punkt 1 im Alternativantrag der Fraktionen CDU, BSW und SPD. Klingt gut, aber wer sich die Formulierung genau anschaut, der weiß, das ist vage und unverbindlich und dem Antrag wurde zugestimmt vergangene Woche im Landtag. Und es gab dann auch eine Debatte dazu und wir hören mal rein, was Lennart Geibert von der CDU dazu gesagt hat in Bezug eben auf den Vorschlag der Linken.
Eine Förderung über das Existenzminimum hinaus, das halten wir für nicht zielführend. BAföG darf nicht zum Bürgergeld für Studenten werden. Es muss immer auch an eine Leistung geknüpft sein. Eine Ausbildung oder ein Studium ist etwas Vorübergehendes. Ein Lebensabschnitt, der sehr prägend ist, aber nicht unnötig in die Länge gezogen werden soll. Vergessen Sie bitte nicht, dass es die Regelstudienzeit nicht ohne Grund gibt. Student sein, das ist kein Lifestyle. Wir wollen qualifizierte Fachkräfte und keine Langzeitstudenten. Gleiches gilt im Übrigen auch für die Altersgrenze, die Sie in Ihrem Antrag streichen wollen. Auch eine maximale Bearbeitungsdauer von 4 Wochen ist in der Praxis nicht umsetzbar. Wie bereits erwähnt, verlängert sich die Bearbeitungsdauer häufig schon alleine durch fehlerhaft eingereichte Anträge. Mit Ihrer Forderung nach einem elternunabhängigen, rückzahlungsfreien Vollzuschuss setzen Sie dem Ganzen noch die Krone auf und zeigen, dass Sie an Realpolitik kein Interesse haben.
Soweit Lennart Geibert von der CDU. Vergangene Woche während der Debatte rund um das Thema BAföG. Der Antrag der Linken, auf den wurde reagiert, der wurde abgelehnt. Ich habe es schon gesagt, der Alternativantrag, der sehr schwammig geblieben ist, von den Fraktionen der CDU, BSW und SPD, wurde hingegen angenommen. Das klingt ja immer alles sehr technisch, auch wenn man daraus zitiert. Ihr könnt das übrigens alle nachlesen unter thüringer-landtag.de. Wer sich die Mühe macht, kann also auch die Anträge sich nochmal durchlesen. Konkret wird es dann immer, wenn man Menschen spricht, die das wirklich betrifft, die wirklich das Geld brauchen und länger warten. Und eine ist meine Kollegin Larissa. Sie moderiert hier das Studierendenmagazin Universal, studiert hier schon seit einem Jahr, hatte BAföG schon bezogen, hat jetzt aber gerade einen Folgeantrag gestellt und wartet immer noch darauf, dass sie einen Bescheid bekommt. Das werde ich gleich mit ihr besprechen. Vorher hören wir noch ein paar Takte Musik. Thank you. Und wir blicken ein wenig zurück auf die vergangenen Ereignisse der letzten Woche. Unter anderem gab es ja auch eine Sitzung im Landtag. Unter anderem wurde da ein Antrag der Linken besprochen. Da ging es darum, um bessere Bedingungen für BAföG-Empfänger und Empfängerinnen, weil das dauert viel zu lange. Am Ende wurde dieser Antrag abgelehnt. Trotzdem war das Thema einmal im Raum, konkret im Landtag. Und bei mir steht jetzt Larissa von unserer Universal-Studierendenredaktion. Und sie ist eine, die weiß, worum es um den Thema geht, denn sie möchte bestenfalls bald selbst BAföG beziehen. Aber ich sage erstmal Hallo, Larissa.
Hallo. Ja, das ist tatsächlich ein Thema, das uns Studenten wirklich tagtäglich auch begleitet, beziehungsweise mich auf jeden Fall. Meine Mutter ist nicht mehr da, mein Vater, mit dem verstehe ich mich nicht so gut, sage ich mal. Das heißt, ich bin wirklich 100% vom BAföG abhängig. Letztes Jahr habe ich es gekriegt. Ich habe 7 Monate lang von 520 Euro vom Minijob gelebt, habe dann angerufen und habe gesagt, Leute, wie soll ich meine Studiengebühren bezahlen? Es sind, waren 277 oder so, die auf mich dazukommen. Bei 520, da bleibt nichts übrig, ne? Und dann hat das geklappt. Das hat 7 Monate gedauert, da hat es geklappt. Und da habe ich jetzt geguckt, auf der Webseite steht 3 Monate Bearbeitungszeit hier in Thüringen, habe ich eben im Juli meinen Antrag fertig eingereicht, habe jetzt im Oktober gesagt, Ende Oktober, jetzt letzte Woche erst angerufen und da hat die gesagt, nee, sie können jetzt noch mit einem halben Jahr rechnen und da habe ich gesagt, ja.
Aber das ist ja interessant zu hören. Also man denkt ja immer so, also ich weiß noch in meiner Zeit, ist zu lange her, aber ich weiß, dass die Bearbeitungszeiten damals noch halbwegs in Ordnung waren und man dann irgendwann den Bescheid bekommen hat. Aber das ist auch Thema jetzt gewesen. Es dauert wirklich zu lange einfach in der Bearbeitung. Also neben der Tatsache, dass man erstmal wissen muss, kriege ich jetzt überhaupt Bescheid, wird es bewilligt oder nicht, muss man trotzdem erstmal noch ganz, ganz lange warten und überbrücken. Und du machst das dann, höre ich raus, mit Minijobs. Du musst ja das Geld irgendwie trotzdem irgendwie
richtig, herbekommen. Genau. Also ich halte mich überm Wasser mit netten Spenden von meiner Oma mal immer, also eben nicht regelmäßig, weil meine Oma bezieht ja auch nur Rente, die schiebt mir mal immer ein bisschen was rüber, aber ansonsten habe ich 3 Minijobs, weil es ansonsten nicht zu bewältigen ist. Und da ist aber wieder die Frage, beim BAföG-Antrag habe ich angegeben, dass ich nur 1 Minijob habe, jetzt muss ich aber gerade mehr machen, weil ich ja ansonsten nichts bezahlen kann, nicht leben kann. Und das ist mehr ein Überleben und das ist einfach nicht schön als Student. Man möchte sich eigentlich nur auf die Uni konzentrieren und da einen freien Kopf haben und dann hat man aber trotzdem, ist einfach ein Ballast, den trägt man immer mit sich rum, weil es ist wirklich eine Unsicherheit und einfach eine Angst, die man hat, die man mit sich rumträgt und das ist einfach nicht schön. Das ruiniert so ein bisschen dadurch, dass gesagt wird, ja, das Unileben ist das schönste Leben. Nee. Ich kann sagen, nicht wirklich.
Es ist immer eine gewisse Unsicherheit. Leider ist jetzt der Antrag der Linken, dass sich das mal so ein bisschen ändern soll, Stichwort mehr Personal und so, abgelehnt worden jetzt vergangene Woche im Landtag. Dennoch ist das Thema ja im Raum gewesen, deswegen wird es auch gleich nochmal unser Thema sein in einem Gespräch mit Christian Schaff, dem Fraktionsvorsitzenden von der Linken. Danke erstmal, Larissa, dass du Rede und Antwort gestanden hast.
Sehr gerne.
Und mit dem Fraktionsvorsitzenden der Linken wird meine Kollegin Pauline Rudolph sprechen.
Wir kommen jetzt zu einem Thema, was vor allem Studierende hier in Thüringen betrifft. Wir sprechen jetzt über das BAföG. Das soll eben Studierende finanziell unterstützen während ihres Studiums. Und das ist ein Thema, das ist nicht ganz unumstritten und vor allem wird da immer wieder nach Reformen gefragt und genau darüber sprechen wir jetzt. Die Linke hat nämlich dazu einen Antrag hier im Landtag gestellt, wo es eben um Reformbedarf oder generell Reformen gehen soll und darüber spreche ich jetzt mit Fraktionsvorsitzenden Christian Schaft. Schön, dass Sie da sind.
Hallo.
Vielleicht am Anfang ganz generell mal die Frage, wie viele Studierende in Thüringen beziehen denn aktuell BAföG? Wie viele sind denn davon überhaupt betroffen oder?
Das BAföG hatte ja mal den Anspruch, Bildungsgerechtigkeit zu schaffen, dem Anspruch rennt es hinterher in Thüringen, aber auch bundesweit. Aktuell liegt die Förderquote bei 16,8% und das zeigt, die niedrige Quote ist am Ende der Beweis dafür, dass das BAföG schon lange seinem Anspruch für Bildungsgerechtigkeit zu sorgen nicht mehr gerecht wird.
Das ist ja nicht nur in Thüringen der Fall, ganz generell bundesweit sinkt aktuell die Quote, was BAföG angeht. Worin sehen Sie da Ursachen dafür?
Das grundlegendste Problem ist, dass die letzten Reformen auf der Bundesebene den Entwicklungen immer nachgelaufen sind. Also die, sage ich mal, stückchenweisen Erhöhungen beim BAföG-Satz, aber auch bei den Freibeträgen, bei den Eltern, das ist quasi der galoppierenden Inflation in den letzten Jahren immer hinterhergelaufen und dadurch im Prinzip aufgefressen worden. Und das ist gemeinsam mit dem Punkt, dass auch viele sich mittlerweile gar nicht mehr ja gewissermaßen trauen, BAföG zu beantragen, weil sie von Problemen hören, weil sie sagen, ich habe vielleicht sowieso keinen Anspruch. All das sind Problemlagen, die dazu führen, dass am Ende die Quote derjenigen, die noch BAföG bekommen, so gering ist.
Sie haben da gerade schon eine Reform angesprochen, die Anhebung der Sätze. gehen wir da einfach mal aufs Thema drauf ein. Wo sehen Sie derzeit Reformbedarf beim BAföG?
Wir haben eine sehr konkrete Thüringer Problemlage und das ist auch mit einer Petition deutlich geworden, die uns im Sommer im Landtag erreicht hat, die am 26. Juni auch hier angehört wurde, unter dem Titel BAföG oder Abbruch. Das sind nach dem aktuellen Stand etwas über 10.000 Anträge, die immer noch nicht bearbeitet sind. Teilweise warten Leute 6, 7, 8 Monate auf die Bearbeitung ihres Antrages und haben in der Zeit kein Geld und überlegen dann, was mache ich? Muss ich mein Studium abbrechen oder kann ich es fortführen? Und wir fordern für Thüringen konkret eins, nämlich ein unkompliziertes Notfalldarlehen. Also alle Studierenden, die länger als 3 Monate auf ihren BAföG-Antrag warten, sollen ein Notfalldarlehen bekommen, solange bis ihr Antrag bearbeitet wurde. Und wir fordern die Landesregierung vor allem auch dazu auf, ausreichend Personal und Geld zur Verfügung zu stellen, damit die Anträge auch bearbeitet werden können. Weil das Problem sind nicht, dass die Mitarbeiterin ihre Arbeit nicht machen würden im BAföG-Amt, sondern die sind natürlich auch aufgrund der offenen Fälle und der hohen Zahl an Anträgen auch einfach gerade überlastet. Und deswegen braucht es hier eine politische Lösung, konkret in Thüringen. Und dann aber auch die weitere Forderung Richtung dem Bund. Ich hatte ja vorhin gesagt, dass die letzten Reformen immer den Entwicklungen hinterhergelaufen sind, fordern wir die Landesregierung auf, im Bundesrat tätig zu werden, damit es endlich eine grundlegende BAföG-Reform auch auf der Bundesebene gibt.
Und Sie haben das ja gerade schon angesprochen, die Antragsstellung ist vor allem etwas sehr Zeitintensives. Dann gibt es ja aber mittlerweile auch schon das Portal BAföG Digital, was eben dafür sorgen soll, dass das Ganze ein bisschen, sagen wir mal, lockerer oder beziehungsweise schneller vorangeht. Mhm. Wie beurteilen Sie denn generell diesen digitalen Prozess? Inwieweit hilft er denn da, solche Anträge zu verkürzen oder solche Wartezeiten zu verkürzen?
Das war natürlich gut gedacht mit BAföG Digital, aber es zeigt sich wie bei vielen Digitalisierungsprozessen. Es gibt am Ende bei der Umsetzung konkret noch Probleme, was beispielsweise dann auch die Möglichkeit angeht, den Stand des aktuellen Verfahrens zu bekommen. Die Frage, dass wir auch berichtet bekommen haben, dass manchmal auch Unterlagen doppelt eingereicht werden mussten. Also es hat in Teilen jetzt noch nicht zur schnellen Entlastung sowohl bei den Studierenden als auch bei den Mitarbeiterinnen gesorgt. Und es gibt an der einen oder anderen Stelle auch immer noch die klassischen Anwendungsprobleme, die sich dann erst im praktischen Umsetzen dann zeigen und die müssen abgestellt werden. Und das braucht seine Zeit, aber die Zeit haben Studierende in Thüringen gerade nicht und deswegen fordern wir jetzt das Notfalldarlehen, was jetzt schnell kommen muss.
Und dieses Notfalldarlehen soll dann wie finanziert werden?
Wir haben die Möglichkeit, im Thüringer Landeshaushalt über das Instrument der sogenannten überplanmäßigen Ausgabe Geld zur Verfügung zu stellen, was nicht im Etat ist. Das muss dann das zuständige Ministerium gegenüber der Finanzministerin anzeigen. Also es braucht den politischen Willen dazu, dass das funktionieren kann. Das hat sich in der Vergangenheit schon gezeigt bei den Überbrückungshilfen, auch wenn wir da Kritik an der Höhe hatten. Beispielsweise bei der Corona-Zeit war das ja auf Bundesebene möglich. Die Möglichkeit gäbe es auch auf Landesebene. Und da muss das Geld dafür zur Verfügung gestellt werden. Und es liegen ja 10.000 oder über 10.000 Anträge auf dem Tisch. Und das wären also all diejenigen, wo man dann gucken muss, wer von denen bekommt seit mehr als 3 Monaten immer noch keine Rückmeldung zum Bescheid. Die sollen dann das Notfalldarlehen erstmal unkompliziert ausbezahlt bekommen.
Und welche Reformbedarfe sehen Sie noch generell?
Generell braucht es ein BAföG, das erstens auf der Bundesebene so gestaltet ist, dass es armutsfest ist. Es gibt eine Studie des Paritätischen Gesamtverbandes, die sagen, dass 30% der Studierenden bundesweit von Armut bedroht sind und die BAföG-Sätze liegen halt eben nicht immer zwingend über dem gesetzlichen oder über dem sogenannten Existenzminimum. Also das muss bedarfsgerecht ausgestaltet werden und sie müssen vor allem dynamisch gestaltet werden. Also das ist ja immer dieses Hinterherlaufen, alle 3, 4 Jahre kommt mal eine Reform, eine Anpassung. Wir wollen, dass einfach es da eine dynamische Anpassung gibt, also entsprechend auch der Inflationsentwicklung, damit das da auch ist. Und so Sachen wie Altersgrenzen spielen eine Rolle. Wir sind in einer Situation, wo aufgrund der Veränderungen in der Arbeitswelt Leute nochmal vielleicht ein Studium auch aufnehmen, um sich auch umzuorientieren. Und da ist die Altersgrenze halt eben tatsächlich auch ein Problem, wenn wir Menschen auch in einem fortgeschritteneren Alter, und da rede ich jetzt nicht über 80-Jährige, sondern über Mitte 30, Anfang 40, die sagen, ich brauche jetzt nochmal ein Studium, um mich beruflich umzuorientieren, weil die Arbeitswelt sich ändert, können dann nicht davon profitieren.
Und eine weitere Reform, die immer wieder mal gefordert wird, ist, das BAföG elternunabhängig zu gestalten. Wie beurteilen Sie denn diesen Reformvorschlag?
Auch das haben wir bei uns in der Partei schon diskutiert. Ich befürworte das, dass es elternunabhängig auch gestaltet wird. Das gibt es ja an einer Stelle sogar schon, nämlich dann beim sogenannten Aufstiegs-BAföG, was ja dann auch elternunabhängig gewährt wird. Also es ist nicht so, dass es das nicht schon gäbe. Und dann kommt natürlich immer das Argument, ja, aber die Kinder aus reichen Familien, die brauchen das ja nicht. Aber ich sage auch so, auch in einer reichen Familie ist vielleicht nicht jedes Kind so die selbstbestimmte Wahl eines Studiengangs irgendwie möglich, wenn vielleicht durch die Eltern oder dann vorgegeben wird, du hast jenes und dieses zu studieren. Und nur dann kriegst du das Geld von uns. Aber die überwiegende Zahl derjenigen, die das Geld ja brauchen, sind ja jetzt nicht Kinder aus reichen Familien, sondern eben vor allem viele aus, also aus Elternhäusern mit geringem oder mittleren Einkommen. Und da wäre es einfacher, wenn es diese Überprüfung des Elterneinkommens nicht mehr gibt, sondern einfach gesagt wird, wer ein Studium aufnimmt, der hat die Möglichkeit, eine Ausbildungsförderung zu beantragen, um dann auch sorgenfrei studieren zu können.
Und vielleicht zum Schluss nochmal die Frage, weil das Personal spielt ja eine ganz entscheidende Rolle eben bei der Bearbeitung von den Anträgen. Wie soll denn da das Personal in Zukunft hier in Thüringen besser aufgestellt werden, dass sowohl, wie gesagt, diese digitalen Tools besser genutzt werden können, aber auch einfach, es gibt auch immer wieder Berichte davon, dass Ämter vollkommen überlastet sind. Was soll da verbessert werden?
Es braucht vor allem mehr Personal. Das ist der entscheidende Punkt. Wir haben im vergangenen Landeshaushalt Entwurf, also jetzt für dieses Jahr 400.000 Euro mehr eingestellt, damit 13 Personen mehr auch in den BAföG-Ämtern in Thüringen zur Verfügung stehen. Wir haben da das Problem gehabt, dass in der gleichen Zeit aber auch Personen aufgrund der Überlastung aufgegeben haben, also leider die zusätzlichen Stellen ein Stück weit verpufft sind. Auch das wird dann auch in der Debatte zu dem Antrag sicherlich ein wichtiger Punkt sein, dass es hier darum geht, jetzt schnell das Personal dann auch zu gewinnen, damit die Entlastung dann auch greift und nicht in der gleichen Zeit weitere Personen wegen der Überlastung das BAföG-Amt verlassen. Das ist ein entscheidender Punkt. Schnellstmöglich da auch die Personalstellen zur Verfügung zu stellen, um das Personal in der Breite zu entlasten.
Sind diese Stellen dann auch im neuen Haushaltsentwurf eingeplant?
Wir werden uns dafür einsetzen, jetzt in den laufenden Haushaltsverhandlungen, dass das Studentenwerk die Mittel bekommt, um das zusätzliche Personal einzustellen.
In Ordnung. Vielen Dank für das Interview. Das war Christian Schaft, Fraktionsvorsitzender von den Linken. Und ich habe mit ihm über die BAföG-Reform hier in Thüringen, aber auch auf der Bundesebene gesprochen.
Und das Gespräch führte Pauline Rudolph von unserem Schwesterradio Radio Lotte vergangene Woche während der Landtagssitzung. Es ging um das BAföG und einen Antrag der Linken, der letztlich abgelehnt wurde. Trotzdem ist das Thema im Raum. Wir werden es weiter verfolgen. Musik von den Dust Brothers und wir blicken hier im Unterdessen-Magazin zurück auf die Landtagssitzung vergangene Woche im Thüringer Landtag. Am Mittwoch und Donnerstag hat sie stattgefunden. Unsere Kolleginnen und Kollegen der anderen Thüringer Mitmachradios waren mit vor Ort. Wir sind auch immer mit vertreten und gucken uns das an. Und unter anderem, wir haben es eben schon gehört, ging es um das Thema BAföG, aber auch um die Grundsteuer. Viele Menschen müssen Grundsteuer bezahlen, die eben Grundbesitz haben, ein Haus oder eben eine Gewerbefläche. Und da wurde etwas beschlossen und das hat zur Konsequenz, das gilt, wer ein Haus besitzt oder auch in einem Haus wohnt, der muss zukünftig weniger Grundsteuer zahlen. Also wenn ein Grundstück da ist mit Haus, ich bin Eigentümer, weniger zahlen. Wer einfach nur ein Grundstück besitzt mit Gewerbeflächen, also ohne dass da Wohnungen draufstehen, der muss als Eigentümer demnächst drauflegen. Demnächst heißt in diesem Fall in gut einem Jahr, ab 1. Januar 2027, denn die ganzen geänderten Steuerbescheide müssen ja noch verschickt werden. Diese neue gesetzliche Regelung hat der Thüringer Landtag also beschlossen am Donnerstag und zwar mit den Stimmen von CDU, BSW und SPD. Keine Überraschung, die sind in der Landesregierung, hatten das ja vor. Aber ihre Stimmenanzahl 44 reicht normalerweise nicht aus, denn der Opposition, AfD und Linke sitzen ebenfalls 44 Abgeordnete. Und deswegen war entscheidend, dass die Linke sich enthalten hat. Und Medienvertreter und Medienvertreterinnen munkeln da schon von Absprachen. Und Mike Kowalek von der CDU formulierte es bei uns so.
Also ich würde an dieser Stelle eher von Einsicht sprechen, denn wir hatten ja die Situation im Haushalts- und Finanzausschuss, dass die Linke gemeinsam mit der AfD unseren Gesetzentwurf mit dem Änderungsantrag zugestimmt hat und sie haben das abgelehnt. Das heißt, es hätte in Folge keine Entlastung der Wohngrundstücksbesitzer gegeben und es ist gut, dass die Linke das nochmal überdacht hat zum Plenum, zur Behandlung dieses Gesetzentwurfs und auch des Änderungsantrages und dass dann letztendlich der Weg frei gemacht wurde für die Entlastung. Denn die Zeichen standen im Haushalts- und Finanzausschuss nicht gut, nachdem die Linke mit der AfD gegen unsere Initiative gestimmt hatte, war natürlich auch die Gefahr, dass zukünftig die Wohngrundstücksbesitzer nicht entlastet werden, so wie wir das vorhatten. Und von daher ist es auch gut, dass letztendlich der Weg freigemacht wurde.
Soweit Mike Kowalek von der CDU. Ausgegangen war die Neuregelung bei der Grundsteuer durch ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts vor inzwischen 7 Jahren. Die damals rot-rot-grüne Landesregierung hatte einfach das Bundesmodell angenommen. Das war damals für sie der logischste Schritt. Und unter anderem aber über diese Tatsache, dass man jetzt nochmal nachjustieren muss, hat mein Kollege David Simon von OKJ vergangene Woche im Landtag mit Ronald Hante von den Linken gesprochen. Zunächst wollte David Simon aber erstmal wissen, wie politisch teuer die Enthaltung der Linken bei der Abstimmung gewesen ist.
Ja, also teuer war das Ganze gar nicht. Darum geht's auch nicht. Wir hatten seit der Ankündigung der Finanzministerin, dass im März war, dass eine entsprechende Korrektur der Grundsteuer kommen soll, haben wir als Linke im Mai dann einen Gesetzentwurf eingebracht, um eben genau diese Ankündigung aufzugreifen der Ministerin, da sie keinen eigenen Gesetzentwurf gebracht hat. Ein paar Wochen später kam er dann seitens der Brombeer-Koalition und so waren mithin zwei Gesetzentwürfe in der Welt, die wir in den Ausschuss überwiesen haben. Wir haben da tatsächlich eine sehr sachliche Debatte geführt im Haushalts- und Finanzausschuss, haben Anhörungen durchgeführt. Und im Zuge dieser Anhörungen haben sich halt hier und da Korrekturbedarfe ergeben, die wir durchaus ernst genommen haben und aufgegriffen haben. In der Frage war es dann tatsächlich entscheidend am Ende irgendwo, beide Gesetzentwürfe waren geeignet, die Unwucht, die entstanden ist durch das Bundesmodell, was Thüringen angewandt hat, nämlich dass Mieterinnen und Mietereigentümer belastet werden und nicht Wohngrundstücke, also Gewerbe, entlastet werden. Diese Unwucht wollten wir korrigieren. Das ist erstmal unser Hauptansatz gewesen und wir wollten sie als Linke sehr schnell korrigieren, das heißt ab 2026. Das ist nun leider nicht mehr möglich. Darüber haben wir diskutiert, unter anderem über das Inkrafttreten, das mögliche Inkrafttreten und wir haben natürlich über eine möglichst einfache Umsetzung diskutiert. Und da gab es dann im Detail die ein oder andere Unterschied, den wir sehr lange diskutiert haben, sehr lange innerhalb des Haushalts- und Finanzausschusses und auch sehr lange außerhalb des Ausschusses.
Ihr Vorschlag war an einer Stelle so minimal weitergehend. Worum ging es da genau?
Ja, es waren zwei kleine Punkte, die wir hatten. Wir haben zum einen die differenzierten Hebesätze mit in unseren Entwurf aufgenommen. Das hatte die Bromberg-Koalition auch und haben an der Stelle gesagt, dass die Hebesätze, die die Kommunen ja erlassen für die Gewerbesteuer, für Gewerbegrundstücke, für Gewerbegrundstücke nicht niedriger sein darf als die für Wohngrundstücke. Wir wollten also keinen Unterbietungswettbewerb sozusagen zulassen. Der zweite Punkt war, dass wir, wie gesagt, der Einfachheit halber erreichen wollten, dass nicht wieder 850.000 Bescheide in Thüringen neu berechnet und neu verschickt werden müssen, wenn alle einen neuen Bescheid bekommen, sondern wir wollten dann nur die Steuermesszahl für Gewerbegrundstücke korrigieren. Und das sind nur 140.000. Es wäre von der Systematik her auch möglich gewesen, das entsprechend über diesen Weg zu machen. Das sind zugegebenerweise Feinheiten, die sich wirklich im Detail bewegen. Von daher muss ich ehrlicherweise sagen, verstehe ich auch nicht, warum die Bromberg-Koalition unseren Gesetzentwurf nun noch mal eins draufsetzen wollte und ihren eigenen gebracht haben, weil man hätte sehr gut auch an unserem Gesetzentwurf arbeiten können, hätte das zügig umsetzen können und auch entsprechend 2026 schon wirksam werden lassen können.
Das ist ein ganz spannender Punkt, den Sie gerade angesprochen haben. Vielleicht ist das auch einfach interessant, das dann mal mitzukriegen. So funktioniert dann Politik zum Anfassen. 800.000 Thüringer Immobilienbesitzer und Grundstücksbesitzer werden neue Bescheide bekommen. Also sprich, werden ein Briefchen nach Hause geschickt kriegen.
Mit der Lösung jetzt ist das so,
ja. Das wird in den nächsten Monaten dann auf die Menschen in Thüringen zukommen. Eine Frage noch zu diesem ganzen Komplex rund um die Grundsteuer. Der Bund hat ja damals eine neue Bemessungsgrundlage festgelegt und die Länder können da mitmachen, können es aber auch lassen. Die Landesregierung unter Rot-Rot-Grün, unter Ministerpräsident Bodo Ramelow hat es gelassen. Da ist es erstmal einfach weitergegangen. Jetzt gab es von Ihnen auch hier wieder einen Änderungsvorschlag. Warum ist das nicht schon vor 4 Jahren passiert, um es mal ganz direkt zu fragen?
Ja, vor ein paar Jahren hatten wir die Diskussion Bundesmodell, ja oder nein. Wir haben uns zusammen mit anderen Bundesländern, mit einer ganzen Zahl anderer Bundesländer für dieses Bundesmodell entschieden, weil es ganz einfach aus unserer Sicht eine einfache und praktikable Lösung war. Aus unserer Sicht, auch im Nachhinein betrachtet, war es tatsächlich nicht absehbar, welche enormen Unwuchten dadurch entstehen. Es war klar, okay, hier und da könnte es zu Verschiebungen kommen. Aber dass die Menschen tatsächlich Mieterinnen, Wohneigentumsbesitzerinnen, dass die dermaßen überbelastet werden, das war tatsächlich von uns nicht erwartet und schon gar nicht gewollt, muss man sagen. Und das ist dann letzten Endes auch der Punkt gewesen, warum wir gesagt haben, okay, wir müssen das nochmal anfassen, wir müssen das korrigieren. Und das ist ja nun auch geschehen.
Soweit Ronald Hande von den Linken im Gespräch mit David Simon. Das Gespräch wurde vergangene Woche während der Landtagssitzung, während der Plenarsitzung geführt. Es ging um die Neuregelung bei der Grundsteuer, also Eigentümer, die ein Grundstück besitzen, können sich auf der einen Seite freuen, wenn da ein Wohnhaus draufsteht, da wird es weniger. Ab 1. Januar 2027 sind da aber nur Gewerbeflächen, dann müssen sie mehr Steuern zahlen. Soweit dazu und soweit zu diesem. Unterdessen, ich sage Tschüss. Uns gibt es wieder, also unterdessen gibt es wieder am morgigen Dienstag ab um 9 mit Kollegin Marie. Da gibt es wie gewohnt aus neutraler Sicht der Schweizer Blick von Albert Jürimann auf die Geschehnisse der Welt. Und es gibt Neuigkeiten vom Kulturquartier, denn Björn Schor wird erwartet vom Kulturquartier. Altes Schauspielhaus, das wird ja wiederbelebt oder ist schon wiederbelebt worden. Auch das ein weiteres Thema. Ich sage Tschüss und Anregungen immer gern schicken an redaktion@radio-frei.de. Und hier geht es natürlich selbstverständlich weiter im Programm. Und da gucke ich natürlich erstmal, was hier alles läuft. Unter anderem gibt es heute noch das Raumfahrtjournal. Das folgt direkt anschließend. Dann geht es weiter um 12 Uhr mit Hit Battle. Dann um 13 Uhr gibt es Come On Voices. Um 15 Uhr Störung hat Vorrang. Robert und Sven bereden da wieder die Dinge, die sie beschäftigen. Das komplette Programm, das könnt ihr übrigens auch nochmal nachlesen unter www.